Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Hexenwahn, das Wort klingt nach Mittelalter und damit nach längst vergangenen Zeiten. Tatsächlich aber ist Hexenverfolgung ein aktuelles Problem, ein sogar zunehmender Verstoß gegen Menschenrechte in derzeit 45 Ländern weltweit. Dagegen kämpft das katholische Hilfswerk Missio. Wie es das tut und was hinter diesem Hexenwahn steckt, dazu gleich mehr. Im zweiten Teil der Sendung dann in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema geht es um die Seelenpflege. Wie zeigt es sich, wenn die Seele in Not gerät? Und was können wir der Seele Gutes tun? Und zwar nicht nur im Urlaub. Die Olympischen Spiele in Paris haben viele Menschen begeistert, Sportler, Zuschauer vor Ort und am Bildschirm. An diesem Wochenende gehen die Olympischen Sommerspiele zu Ende. Demnächst folgen dann in Paris die Paralympics. Und bei so einem Großereignis sind immer auch die christlichen Kirchen mit dabei.
La Madeleine im Herzen von Paris. Sie ist die Hauptkirche der Bewegung Holy Games und Jean-Lucs Einsatzgebiet. Die Kirche hat ihm, dem Obdachlosen, einen Sommerjob gegeben. Jean-Luc fegt nun ihre Stufen, sammelt Zigarettenkippen auf. Er ist sozusagen Nachbar, schläft gegenüber vor einem großen Sportgeschäft. Jean-Luc trägt Turnschuhe, eine kurze Sporthose und ein Fußballtrikot. Ich war mal sportlich, aber dann waren die Knie hin, alles fini. Dabei bin ich sogar dreimal den Pariser Marathon gelaufen. Ich habe auch Karate, Schwimmen, Radsport, Fußball und Rugby betrieben. Erzählt Jean-Luc. 65, Stoppelbart, das Gesicht vom Leben auf der Straße gezeichnet. Er hatte aber nicht nur mit dem Minijob Glück. Holy Games hatte 500 Eintrittskarten für Benachteiligte gekauft, 7 für die 100 Meter der Männer im Stade de France. Jean-Luc hat so ein Ticket bekommen und kann bis heute den Zeitplan herunterbeten. Ich habe Hammerwerfen gesehen, Hochspringen der Frauen, die Halbfinals über 800 und 1500 Meter und das Finale 100 Meter der Männer. Ich bin seit 26 Jahren in Paris und war noch nie im Stade de France. Ich bin sehr zufrieden. Sie haben eine tolle Show geboten. Holy Games hat nicht nur Menschen in die Stadien gebracht, sondern auch Sport und Spiel für Kinder organisiert und Konzerte. Neben La Madeleine haben 52 Gemeinden in und um Paris Angebote gemacht. Für Holy Games Direktorin Isabelle de Châtelet eine Herausforderung. Es gab im Vorfeld so viel Kritik an den Spielen, da sind die Pariser alle weggefahren. Es war nicht einfach, Freiwillige zu finden und die Priester zu mobilisieren, ihre Kirchen offen zu lassen, war auch nicht leicht. Holy Games, das heißt, wir wollen das Kreuz in die Mitte der Spiele rücken, denn die Werte des Sports ähneln den christlichen. Respekt vor dem anderen, Aufopferung, Teamgeist. Isabelle de Châtelet, durchtrainiert und sportbegeistert, will Holy Games nach den Spielen fortsetzen. Versöhnend auch die interreligiöse Zeremonie während der Spiele auf dem Platz vor Notre Dame. So etwas gab es bei den Pariser Spielen 1924 in der Kathedrale und das IOC sei interessiert gewesen, dies zu wiederholen. Thomas Bach hat uns gesagt, ich schicke Ihnen die Archivmaterialien dieser Zeremonie. Wie viele Trompeten gab es, welche Blumen und Artikel aus der Zeit. Jean-Luc ist ganz im Heute. Der Obdachlose geht im Herbst in Rente. Mit der Straße ist es dann vorbei. Man wolle ihm eine Wohnung suchen. Er resümiert. Die Spiele waren zauberhaft. Ich hoffe, bis zu den nächsten dauert es nicht wieder 100 Jahre. Ich muss aber noch sagen, besser als das 100-Meter-Finale mit Noah Lyles hat mir ja das Hochsprungfinale der Frauen mit der Ukrainerin gefallen.
Holy Games, wie die christlichen Kirchen die Olympischen Spiele in Paris begleitet haben, das beschrieb uns unsere Korrespondentin Stefanie Markert. Bilder von Frankfurt, die gibt es zigtausende und das reicht von professionellen Fotografen bis hin zu den zahllosen Handyfotos, die täglich von den Touristen in der Stadt geschossen werden. In Frankfurt ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, die Fotos aus einer besonderen Perspektive vorstellt. Bilder der Stadt, gesehen von wohnungslosen Frauen und Männern. Die Ausstellung ist Teil eines Forschungsprojektes der Elisabeth-Straßen-Ambulanz der Caritas in Zusammenarbeit mit der University of Applied Sciences. Und da geht es um die Gebrechlichkeit von Menschen in der Wohnungslosigkeit und deren Handlungsoptionen.
Die alte Oper, der Palmgarten oder die Zeil. Ein Brautpaar, das überglücklich in die Kamera lächelt. Die Fotoausstellung trotzdem zeigt Orte und Menschen mit ihren eigenen Geschichten aus ungewohnter Perspektive. Denn das Einzigartige der Ausstellung sind die 8 Fotografinnen und Fotografen. Alle sind oder waren obdachlos. Ihre Fotos verdeutlichen ihren ganz persönlichen Blick auf die Stadt Frankfurt. Ideengeberin für das Projekt war Carmen Speck, Physiotherapeutin und Mitarbeiterin der Elisabeth-Straßenambulanz.
Ich habe am Empfang in der Straßenambulanz gearbeitet und habe gesehen, wie die Menschen in unsere sogenannte niedrigschwellige Ambulanzräume kommen. Und da gibt es nur eine einzige Stufe und es war manchmal ganz schwierig, diese Stufe zu bewältigen. Manchmal musste ich helfen oder manche kamen mit Rollator oder so, wo man über die Rampe dann rein musste oder sogar mit dem Rollstuhl. Und ich fand das für die Gruppe sehr irritierend, weil sie eigentlich jung sind, so wie ich. Und ich davon ausgegangen bin, dass sie mobil sind.
Die Fotoausstellung ist Teil und Herzstück des Forschungsprojekts und stellt die Perspektive der wohnsitzlosen Menschen in den Mittelpunkt. Mit unterschiedlichen Kameras ausgestattet, sollten die Teilnehmenden all das fotografieren, was sie gerne zeigen möchten, wenn Menschen ihnen zuschauen oder zuhören. Für die Fotografinnen und Fotografen war es eine besondere Erfahrung. Zu ihnen gehören Gabi Stiller und Manfred Große-Benne.
Ich habe mir das einfach vorgestellt. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist, dass es so lange. Aber es war schön. Ich würde es immer wieder machen.
Für mich war das eine ganz neue Erfahrung und bin mit Herzblut dabei gewesen. Ich war selber obdachlos und bin jetzt mittlerweile nicht mehr obdachlos. Ich habe seit 1,5 Jahren eine feste Wohnung. Deswegen habe ich mich da sehr engagiert für diese Aktion.
Durch ihre ausdrucksstarken Fotos und deren Interpretationen wird den Fotografinnen ermöglicht, für sich selbst zu sprechen und ihre Lebenssituation in Frankfurt ins Gespräch zu bringen. Auf einem Foto sieht man das Graffiti eines Frauenporträts. Auf ihrer Wange steht Hope, Hoffnung. Der Fotograf kommentiert, wenn du den Ausdruck in den Augen des Gemäldes betrachtest, siehst du die Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung. Auf einem anderen Bild sieht man ein Haus mitten im Grünen. Die Fotografin beschreibt, eines Tages gibt mir Gott vielleicht einen Platz. Ein Märchenhaus, wo ich in Ruhe schlafen und bleiben kann, wo ich weiß, das gehört mir. Die Ausstellung lädt zum Gespräch ein. Sie läuft noch bis zum 14. August in der Agentur des städtischen Wandels. Interessierten rät Carmen Speck.
Erstmal wirken lassen. Wirken lassen, vielleicht kleine Informationen sich einholen, aus welchem Umfeld die Künstlerinnen kommen und dann einfach mal wirken lassen und einfach mal spüren, was wollen die mir zeigen.
Trotzdem, das ist der Titel einer Fotoausstellung, in der wohnungslose Frauen und Männer ihren Blick auf die Stadt Frankfurt vorstellen, Nathalie Franke berichtete. In 45 Ländern weltweit gibt es noch immer Hexenverfolgung. Darauf hat das katholische Hilfswerk Missio in dieser Woche hingewiesen. Unschuldige Frauen, Kinder und Männer werden als Sündenböcke abgestempelt für gesellschaftliche Probleme. Sie werden aus abergläubischen Gründen gehasst und mit Gewalt überzogen. Und diese Gewalt endet oft tödlich. Missio hat deshalb schon 2020 den gestrigen 10. August als internationalen Tag gegen die Hexenverfolgung ausgerufen. Jörg Nowak ist stellvertretender Pressesprecher von Missio. Herr Nowak, wir kennen das Wort Hexenwahn eigentlich als mittelalterliches Wort. Missio spricht jetzt von einer Menschenrechtsverletzung im 21. Jahrhundert. Was ist damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass letztendlich diese Menschenrechtsverletzungen im Zeichen des Hexenwahns eigentlich nie aufgehört haben. Sie haben sich von den Ländern ein wenig verschoben und unsere aktuellen Recherchen haben dokumentiert, dass in 45 Ländern der Welt vorrangig Frauen, aber auch Kinder und Männer in Lebensgefahr sind, weil sie als angebliche Hexen stigmatisiert werden, verfolgt werden, gefoltert werden und auch getötet werden.
Was wissen Sie über die Ursachen?
Also ich glaube, eine erste ganz entscheidende Erklärung ist nochmal, es gibt keine Hexen, sondern es gibt Menschen, die Motive erfinden, um ihre Gewalttaten zu gerechtfertigen. Und da wird der Aberglaube benutzt. Und letztendlich, wenn man dann hinter die Kulissen schaut, dieses Hexenwahns und dieser Bezichtigung, dass irgendjemand eine Hexe wäre, dann findet man relativ deutlich heraus, dass es um ganz schlichte, primitive, egoistische Interessen geht. Eines der entscheidenden Motive ist sicherlich die Suche nach einem Sündenbock. Das hat sich in der ganzen Geschichte gezeigt und ist auch heute noch so. In Zeiten von Kriegen, Katastrophen und Krankheiten tendieren einige Menschen dazu, Verantwortliche zu suchen oder zu erfinden, Sündenböcke zu suchen, die für den Tod, für Krankheiten, für Seuchen verantwortlich sein sollen. Und dann wird ein Sündenbock gesucht.
Welche Rolle spielt dabei Religion, spielt der Glaube? Sie sprechen ja von abergläubischen Motiven. Sozusagen wird da Religion instrumentalisiert?
Also diese Menschenrechtsverletzungen sind unabhängig und jenseits der Religionen. Dass Aberglaube da eine Rolle spielt, ja, das ist der Fall. Aber was uns immer wieder überrascht, dass diese Menschenrechtsverletzungen verübt werden in Ländern und Regionen, die einen muslimischen Background haben, einen christlichen Background oder einen buddhistisch-hinduistischen Background.
Novak Misio unterstützt ja Projektpartner vor Ort. Das sind oft Ordensleute, die sozusagen im Kampf gegen die Hexenverfolgung sich engagieren. Was können die konkret tun?
Also wenn wir zum Beispiel nach Papua-Neuguinea schauen, ist es so, dass unsere Projektpartnerin Schwester Lorena wirklich in konkreten Bedrohungssituationen zur Hilfe gerufen wird oder auch selber darauf stößt und dazwischen geht. Ich war 2017 mit ihr unterwegs, da sind wir zusammen in einen Hexenprozess geraten. Deine Frau war schon 2 Tage lang gefoltert worden und Schwester Lorena schafft es, diese Frauen dort rauszuholen. Bislang hat sie 251 Frauen retten können und dann versorgt sie sie in einem Schutzzentrum, welches mit Spenden aus Deutschland aufgebaut werden konnte. Da geht es einerseits darum, diese Frauen auch erstmal ins Krankenhaus zu bringen, weil die schwere Verbrennungen haben durch diese Folterungen. Und dann geht es nochmal ganz stark darum, die Überlebenden seelsorgerisch zu betreuen, weil die natürlich schwer traumatisiert sind. Das ist das Beispiel aus Papua-Neuguinea. In Benin gibt es einen Projektpartner von uns, Per August, der sehr schockiert war, dass im Norden Benins es diese Menschenrechtsverletzungen gibt, wo Kinder, die Opfer sind, oftmals Neugeborene und Babys. Und er hat zu diesem Thema recherchiert, hat eine Einladung bekommen von den Vereinten Nationen in Genf, einen Vortrag dazu zu halten. Und das hat er ganz gezielt gemacht, weil er wollte, dass es eine Gesetzesänderung oder ein neues Gesetz in Benin gibt, welches explizit Kindsmorde im Zusammenhang mit Hexenwahn strafbar macht. Und das hat er auch geschafft. Und als ich ihn in Benin besucht habe, hat er auch gesagt, diejenigen, die ansonsten in der Vergangenheit für diese Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren, sind stark verunsichert durch diese Strafverfolgung, sind aus ihren bisherigen Dörfern geflohen und haben sich wohl auch davon distanziert und verüben diese Menschenrechtsverletzungen nicht mehr. Und das zeigt nochmal so dieses Zusammenspiel zwischen politischer Arbeit, juristischer Arbeit und vor Ort Arbeit, wo 100 Freiwillige diesen Projektpartner unterstützen und in diesen Dörfern eine Art Frühwarnsystem aufgebaut haben, damit diese Kinder nicht in Gefahr sind.
Mit dem 10. August als internationalen Tag gegen die Hexenverfolgung kämpft das katholische Hilfswerk Missio gegen den Hass und die Gewalt, die unschuldigen Frauen, Kindern und Männern angetan wird. Davon berichtete uns Jörg Nowak, er ist stellvertretender Pressesprecher von Missio. Vielen Dank.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Und damit kommen wir zu einem ja ganz anderen Thema. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass wir gerade angesichts solcher Nachrichten von Hass und Gewalt gegen Unschuldige einerseits genau hinsehen müssen, andererseits aber auch auf uns selbst und auf unser Seelenleben achten müssen. Im Himmel und Erde Sonntagsthema will ich heute mal darüber nachdenken, über Seelenpflege. Anlass ist auch die Fernsehserie Akutstation Psychiatrie, die das HR-Fernsehen für die ARD-Mediathek Mediathek produziert hat, ein einmaliger Einblick in eine sonst absolut verschlossene Welt, die Welt der stationären Psychiatrie. Ein Einblick, der aber auch zeigt, es kann letztlich jeden treffen. Und es ist wichtig, nicht nur den Körper zu pflegen und gut zu versorgen, sondern wir sollten auch auf unser Seelenleben achten und der Seele Gutes tun. Für viele Menschen ist der Urlaub ja so eine Art Auszeit für die Seele. Auch deshalb machen die christlichen Kirchen an vielen Urlaubsorten den Touristen besondere Angebote, sei es an den großen Seen in Hessen oder an der Nord- und Ostseeküste. Denn manchmal zeigt sich, dass die Seele im Urlaub gar nicht so schnell zur Ruhe findet. Eugen Eckert ist evangelischer Pfarrer aus Frankfurt und seit etlichen Jahren schon ist er auch einige Wochen im Jahr als Urlauberseelsorger unterwegs. Klaus Hofmeister hat in dieser Woche mit ihm über diese besondere Arbeit gesprochen.
Herr Eckert, die Seele baumeln lassen, das ist ja für manche der Inbegriff von Urlaub. Was bieten Sie, was bietet die Urlauberseelsorge demgegenüber noch mehr an?
Naja, sie bietet erst einmal an, dass man die Freizeit, die man hat, auch inhaltlich gestalten kann. Da gibt es offene Einladungen für Kinder, für Jugendliche, Erwachsene, für Familien. Das fängt mit Gottesdiensten an, Liederabende zum Mitsingen, Gute-Nacht-Geschichte am Lagerfeuer, Kirchenführungen, meditative Strandgänge mit der Beschreibung der Schönheit der Welt, in der wir sind.
Erleben Sie in den Begegnungen mit Urlaubern, dass manchmal gerade im Urlaub sich die Seele besonders meldet mit dem, was sie sonst so im Alltag belastet?
Ja, das erlebe ich sehr deutlich. Dazu braucht es immer den ersten öffentlichen Gottesdienst, dass die Menschen mich erlebt haben, um mich dann anzusprechen. Und dann ist es so, wenn ich durchs Dorf gehe, werde ich angesprochen. Wenn ich am Strand bin, werde ich angesprochen mit Themen, die zum Teil mit dem Tod von Angehörigen zu tun haben, die mit unglücklichen Begegnungen in unseren Kirchen zu tun haben, die aber auch ganz existenzielle Lebensfragen sind.
Was können Sie dann tun in so einem Rahmen wie der Urlauberseelsorge? Wie können Sie da helfen?
A und O ist das Zuhören. Einfach nachzufragen, was ist eigentlich genau das Thema? Und dann gibt es natürlich immer, je nachdem, wie das Gespräch verläuft, Möglichkeiten, sich Bilder klarzumachen. Also wer auf einer Insel fährt, legt ab, lässt etwas hinter sich, schaut nach vorne. Eine Möglichkeit. Dem Rhythmus von Ebbe und Flut begegnen. Also mit manchen Menschen verabrede ich mich, am Strand zu gehen. Dann haben wir Sand unter den Füßen. Die Begegnung mit Ebbe und Flut, den großen Rhythmen des Lebens, dem Strand, das ist eine der ganz wunderbaren Möglichkeiten. Und manchmal treffe ich mich mit Menschen auch abends, denn Spiekeroog ist eine Sterneninsel. Das heißt, der Lichtverschmutzung entgegen wird auf der Insel so viel Licht wie möglich ausgeschaltet, damit man die Weite von Himmel und Erde sehen kann. Viele Wunder sind dort zu erleben, Meeresleuchten und Ähnliches. Also es gibt da keine Bürozeiten und es gibt keine festen Verabredungen, sondern die, die man jetzt in dem Augenblick trifft.
Herr Eckert, das klingt wunderbar. Was sind denn so Ihre Anregungen für uns in diesen Sommerwochen, ja, die wir vielleicht auch nicht unbedingt jetzt nochmal nach Spiekeroog können? Was können wir tun, um unsere Seele zu pflegen?
Ja, im Grunde dieselben Themen, die ich eben angesprochen habe. Also die Frage, mit welchem Rhythmus lebe ich eigentlich? Was kann ich hinter mir lassen? Wie kann ich ablegen? Wie kann ich Pausen machen? Wie gehe ich mit Mangelerfahrungen um? Wie gehe ich eigentlich mit den Höhepunkten meines Lebens um? Also einfach in sich hineinhören und mit den Themen sich selbst zu konfrontieren, die anstehen, die angesagt sind.
Eugen Eckert, evangelischer Pfarrer aus Frankfurt, als Urlauberseelsorger unterstützt er Menschen darin, dass sie ihrer Seele Gutes tun. Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen. Was wir der Seele Gutes tun können, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Welche Ideen es gibt für diese Seelenpflege, das hat Nathalie Franke für uns erkundet.
Also am meisten tut mir gut, wenn ich auf dem Balkon sitze und lese und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, einfach ein bisschen Ruhe.
Zu wissen, dass es auch okay ist, wenn es nicht immer gut läuft und dass man nicht immer super gut drauf sein muss und dass, wenn ich mir diesen Druck wegnehme, dass das dann auch schon meistens ganz viel hilft.
Ich meditiere, weil mir das hilft. Ich komme dadurch runter und es ist einfach genial.
Fußball spielen und manchmal, wenn ich mir auch eine Serie angucke oder einfach Lego bauen.
In den Wald zu gehen. Die Luft ist gut, weniger Menschen.
Freizeit genießen, am besten mit Freunden unterwegs sein.
Ich glaube, so ein Tag am See oder so ein Wochenendtrip.
Ich mache sehr gern Pilates, also das hält mich fit.
Und es tut meiner Seele sehr gut, weil ich mich da entspannen kann.
Durch den Park spazieren zum Beispiel. Jetzt hier im Sommer, wenn noch alles so schön grün ist.
Ich hatte gerade ein wunderbares italienisches Eis. Das hebt die Stimmung und ist gut für die Seele, könnte ich mir vorstellen. Also mir hat es jedenfalls gut getan.
Seelenpflege. Was wir tun können, um unsere Seele zu stärken, darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Es gibt ja alltäglich so vieles, was auf uns einprasselt, was uns auch belastet. Krisennachrichten, Sorgen um liebe Menschen oder um die eigene Existenz, Stress im Beruf. Was kann dagegen helfen? Psychologen und Berater raten ja oft zu einem achtsamen Leben. Aber was heißt das eigentlich?
Achtsamkeit ist eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, die absichtsvoll ist, sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht und nicht wertend ist. So definiert es Jon Kabat-Zinn. In seinen Achtsamkeitsübungen kombiniert Kabat-Zinn seine wissenschaftlichen Kenntnisse mit Erfahrungen aus Zen, Buddhismus und Yoga. Inzwischen wird MBSR in Kliniken und Kursen auf der ganzen Welt gelehrt. Auch Vera Kaltwasser bildete sich fort, in einem Kurs von Jon Kabat-Zinn persönlich. Die Bildungsexpertin und Autorin betont, Achtsamkeit muss erlernt werden.
Sehr oft gibt es in unserem Alltag ganz viele verschiedene Stressoren und meist reagieren wir einfach so, wie wir es gelernt haben, wie wir es immer getan haben. Wir reagieren oft sehr schnell und impulsiv und das ist oft nicht gut und wir wissen aus den Neurowissenschaften, dass wir uns mit dieser Reaktivität auch keinen Gefallen tun.
Achtsamkeit heißt, im Hier und Jetzt zu sein, den Augenblick bewusst wahrzunehmen, mal aus dem Moment heraustreten und sich die eigenen Gedanken und Empfindungen bewusst machen. So gewinnt man innere Ruhe und Klarheit und kann sich mit den Gedanken auseinandersetzen, die einen beschäftigen. Das kann jede und jeder mit kleinen Übungen in den Alltag integrieren.
Wenn man nach Hause kommt, abends die Tür öffnet, wenn man sich das angewöhnt, einfach in dem Augenblick nochmal auf den Atem zu achten oder sich einfach im Alltag immer wieder Punkte sucht, wo man sagt, ach, jetzt mache ich mal eine kleine Minute. Und der Tipp ist wirklich, immer in derselben Situation. Also zum Beispiel, wenn man sagt, jetzt gehe ich in die Mittagspause, vorher oder nach der Mittagspause, wenn man abends in die Wohnung kommt. Also, dass man einfach diese kleinen Minuten schätzt.
Sich einfach mal nur auf den eigenen Atem zu konzentrieren. Mal ein paar Meter ganz bewusst gehen. In den Körper hineinlächeln oder jemanden anlächeln. Dankbar sein. Das sind alles Möglichkeiten, um Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren. Wichtig dabei ist, klein anfangen und sich ausprobieren.
Das sind alles so kleine Möglichkeiten, die vielleicht banal klingen. Aber die addieren sich auf eine gute Weise. Und Ihr Körper ist sehr dankbar, wenn sie wirklich in diese Offenheit und diese Weite geht. Weil die innere Weite macht auch die Kommunikation mit den Menschen, denen man im Alltag begegnet, weit. Und wir sind auch viel verständnisvoller dann.
Achtsam leben. Inwiefern das der Seele gut tut, das beschrieb uns Nathalie Franke. Druck und Stress im Beruf sind ja oft ein wesentlicher Grund, warum Menschen seelisch ausbrennen. Das weiß die psychologische Psychotherapeutin Corinna Päth. Sie leitet nahe Würzburg das Recollectio-Haus an der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Das ist in erster Linie eine Oase für Priester, für Diakone und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche, die ihrer Seele Gutes tun wollen. Denn auch die professionellen Seelsorger müssen das eigene Seelenleben pflegen, beziehungsweise sind nicht davor geschützt, dass die Seele im Berufsalltag ausbrennt. Wenn die Seele im Beruf leidet, darüber hat Klaus Hofmeister mit Corinna Päth gesprochen und sie gefragt, welches da die wichtigsten Anzeichen sind, dass eine berufliche Situation der Seele nicht gut tut.
Im Grunde genommen spricht unsere Psyche und unser Körper den ganzen Tag mit uns, ob er oder sie sich wohlfühlt im Körper des Menschen oder eben nicht. Und es gibt typische Alarmsignale des Menschen. Auf der emotionalen Ebene können das Symptome sein wie eine anhaltende Hilflosigkeit oder so eine anhaltende Gereiztheit, ein Ärger. Oder auf der kognitiven Ebene, dass man Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisschwierigkeiten hat, Denkblockaden hat oder auch so ein Gefühl von einem leeren Kopf hat. Oder auch auf der körperlichen Ebene gibt es natürlich auch einige Symptome, die Alarmsignale sein können. Das sind beispielsweise Schlafprobleme, Magen-Darm-Probleme, Kreislaufprobleme, wiederkehrende Infekte. Und diese Reaktionen wiederum können natürlich auch einen Einfluss haben auf das eigene Verhalten. Jeder Mensch versucht, mit seinen Symptomen zurechtzukommen. Und die einfachste Variante wäre beispielsweise am Abend zu Schlaftabletten zu greifen oder aber auch zum Alkohol. Dann gibt es die große Gefahr, dass man da vielleicht ein Suchtverhalten entwickelt.
Was würden Sie sagen, Frau Dr. Päth, wie kann man dann die eigene Seele pflegen?
Die Seele braucht zeitliche und räumliche Möglichkeiten, mal baumeln zu können. Da braucht sie wiederkehrende Pausen, größere und kleinere während des Tages, während der Woche immer wieder mal kleine Auszeiten. Letztendlich geht es darum, die Seele genauso zu behandeln wie unseren Nächsten, gemäß des christlichen Leitspruches, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Die psychologische Psychotherapeutin Corinna Päth leitet nahe Würzburg das Rekollektio-Haus an der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen, was helfen kann, wenn die Seele im beruflichen Kontext Not leidet. Und soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute über die Seelenpflege. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.